Computerclub 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf.
Hallo und einen wunderschönen guten Tag, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer. Wir sind heute schon bei der 28. Sendung, also über ein halbes Jahr produzieren wir das schon. Hätten wir uns am Anfang gar nicht träumen lassen.
Das kann man wohl sagen, ja.
Ja, aber die ersten Früchte, das heißt die erste Frucht, und zwar eine großartige Sache, ist passiert. Wir haben am vergangenen Freitag einen Preis entgegennehmen können. Wolfgang Back, wie war denn das Gefühl?
Das war irgendwie schon ganz toll, dass wir in einem halben Jahr es geschafft haben, in die Publikumsgunst so hoch zu steigen, dass sie uns ganz einfach gewählt haben, dass sie uns mehr gewählt haben als unsere Konkurrenten. Ich habe mit einigen gesprochen, die auch nominiert waren. Die sagten, als wir dann gesehen haben, wer da gegen uns antritt, da haben wir alles schon geistig in den Sand gesetzt. Der deutsche Podcastpreis, der Publikumspreis, der ging dann an uns.
Und die Veranstalter haben gesagt, es wäre lange Zeit das Rennen so ausgewogen gewesen, so zwischen anderen und uns. Und als wir dann in unserer Sendung gesagt haben, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, nun wählt uns doch bitte mal, dann sei das sprunghaft angestiegen bei uns.
Ja, und das Ganze fand man dann auch schon bei Heise, und ich habe ja da eine kleine Rede gehalten, und die fanden am wichtigsten von dem, was ich da sagte, dass ich jetzt durch das Internet mehr tue, als ich jemals beim WDR zu tun gehabt hätte.
Du hast aber endlich mal Mut gehabt, die Wahrheit zu sagen. Also ich möchte hier an dieser Stelle ein ganz herzliches Dankeschön loswerden an alle die, die für uns abgestimmt haben. Das ist eine großartige Bestätigung für uns und ein schönes Dankeschön. Und dafür möchten wir unsererseits ebenfalls Danke sagen.
Ein Dankeschön auch von mir, und lassen Sie sich nicht verwirren. Podcast schreibt sich mit D in der Mitte, obwohl man irgendwo in den Pressemitteilungen auch schon Podcast mit Doppel-T, die meinen wohl, das ist der Pottwahl.
Oder der Kaffee.
Podcast mit T, und zwar bei ganz wichtigen Institutionen ist das schon passiert. Also Podcast mit D schreiben, nicht verwirren lassen.
Wir wollen ja nicht sagen, wie der Berliner Sender heißt. Ja, dann kommen wir doch einfach mal zu unser Inhalt, das, was wir machen wollen. Wir fangen an mit Netzneutralität.
Das ist ein ganz wichtiges Thema, und wir müssen da aufpassen, dass man uns das Internet nicht vermurkst, dass man nachher plötzlich nur noch zweite Wahl kriegt, weil man nicht genug bezahlt hat. Also da passiert so einiges. Wir haben einen guten Gesprächspartner eingeladen, und in Amerika ist es ein ganz, ganz heißes Thema.
Dann haben wir noch einen Gesprächspartner, aber eigentlich machen wir erstmal weiter mit einem anderen Thema.
Wir wollen mal ein bisschen über den Windows-Tipp mal so erklären, dass man also auch brennen kann, ohne dass man ein Brennprogramm hat.
Du hast das vergessen, das haben wir im Computerclub schon mal gemacht, im Regionalfernsehen, und dann hast du das hier wieder entdeckt.
Ja? Alles kommt wieder.
Ja, so, und dann haben wir einen lustigen Zuhörer.
Ja, ein Hobby, was ganz, ganz verschroben ist, und zwar habe ich das genannt, 007 hört Zahlenradio. Sie wissen vielleicht, in der Kurzwelle gab es früher, gibt es heute zum Teil auch noch diese fürchterlich langen 0, 9, 5, 0, 9, 9, 9, 5. Das waren Zahlenanweisungen an Agenten, die irgendwo herumsaßen und da ihre neuen Aufträge gekriegt haben. Entschlüsselt hat noch keiner was, weil es ganz raffiniert eigentlich gemacht war.
Aber es gibt Leute, die haben das zum Hobby erklärt, und mit einem solchen sprechen wir.
Und dann haben wir nochmal in der Bedienungsanleitung reingeschaut. Es geht dabei um eine Tastatur.
Meine neue Tastatur und die Erklärung dazu, die ist toll.
Ja.
Gut. Es gibt bei dir ja auch was Neues. Du hast ja endlich mittlerweile in Garmisch eine richtige Verbindung zum Internet bekommen.
Ja, ich hatte bisher immer, weil wir da nicht allzu oft sind, einen analogen Apparat, und da habe ich dann meine kleine Flatrate mitgenommen. Da musste ich immer so eine Nummer generieren, und dann konnte ich auf Kosten der Telekom konnte ich dann Internet machen, und war so eine kleine Flatrate, aber auch eine ganz, ganz langsame Flatrate. Jetzt wollte ich eine schnelle haben, mich ein bisschen umgeguckt und dachte, mein Gott, du hast immer so geschimpft über das Kabel, dass das Kabel so langweilig ist und nichts Neues macht. Geh mal zu Kabel Deutschland und nimm mal da den DSL. Kostet 19,95 Euro mit Telefonflat für die ersten 3 Monate. Nachher wird's kräftig auf 39 Euro. Und dann kam da jemand und hat erstmal gestöhnt, als er dann das Kabel da gemessen hat mit einem DB-Messer, und stellte fest, ja, das kommt ja gar nicht alles so gut hier an. Irgendwie, vielleicht müssen wir die Straße noch öffnen. Ich dachte, um Gottes Willen, was ist das denn für eine Arbeit? Und dann stellte er nachher fest, es sieht doch alles ganz ganz, ganz gut aus und ich hatte ideale Anschlüsse. Der Kanal 610, das ist der digitale Kanal, der war also besser, hat er ihn noch nie verlegt, plötzlich. So, jetzt habe ich also da einen Kabelanschluss und Kabel Deutschland hat gedacht, was haben wir denn da für einen Kunden gekriegt? Der hat innerhalb vom 5. Januar bis zum 15. Januar habe ich da 74 Gigabyte rausgesaugt.
Und zwar Gigabyte.
Und zwar alles Musik für meine Musiksammlung, denn noch ist es ja legal, die Radios anzuknappern.
Geh mal nach Hause, guck im Briefkasten. Du hast mit Sicherheit die Kündigung drin.
Ja, so. Jetzt wollen wir aber mit der wirklichen Sendung anfangen.
Also, und der häusliche Friede ist ja wieder hergestellt. Du kannst dich jetzt im Internet surfen und deine Frau kann parallel dazu
telefonieren. Ich könnte mir sogar noch eine Nebenfrau halten, weil noch eine Nummer verfügbar ist.
Ja, da wird es wieder problematisch mit dem häuslichen Frieden.
So, und jetzt kommen wir aber zu einem ganz anderen Thema. Das macht nicht so viel Spaß. Netzneutralität heißt dieses Thema. Ich habe es so verglichen, ich hoffe, dass es richtig ist. Wir werden es gleich mal fragen. Wenn die Autobahn bei uns private Betreiber hätte, dann könnten die ja eventuell sagen, also hallo, diese Spedition X und Spedition Y, mit denen haben wir nichts zu tun, dann nehmen wir so und so viel, wenn die auf der Autobahn fahren wollen. Fährt aber da jemand, mit dem wir einen Vertrag haben und der vielleicht uns auch was bezahlt, dann sagen wir viel weniger, dem nehmen wir fast gar nichts ab. Und so könnte es natürlich sein, wenn die Autobahn privat betrieben würde. Und so könnte es auch kommen, wenn das Internet, was ja auch privat betrieben wird von Providern, so ansetzt und sagt, also wir transportieren das so und so und das andere transportieren wir so und so. Wer da Bescheid weiß, ist Klaus Birgenbiel. Mit ihm haben wir schon viele Computerclubs zusammen gemacht. Er war der Präsident von W3C, von dem W3C-Büro und er ist jetzt auch im Vorruhestand, aber er kümmert sich noch ums Internet. Hallo Klaus.
Hallo Wolfgang.
So, wie sieht das denn jetzt aus mit der Netzneutralität? Was müssen wir da erfahren?
Eigentlich eine Diskussion, die hier an uns in Deutschland bisher weitgehend vorbeigelaufen ist, obwohl hier und da, wenn man genau hingehört hat, auch von deutschen Carriern schon mal was zu hören war.
Telekom.
Ja, ich meine, die hätten sich geäußert, aber ich kann es nicht beschreien. Angestoßen oder sicher einer der prominentesten, die sich geäußert haben, war Ed Whittaker, der CEO von AT&T, und der hat gemeint, naja, also die Zeiten, wo im Internet alles frei sei, also sinngemäß, seien ja wohl vorbei, und wenn sie jetzt ihre neuen schönen Breitbandarchitekturen aufbauen, dann sollten sich Anbieter wie Google oder Yahoo ja nicht einbilden, sie könnten das alles umsonst kriegen. Und das hat dann doch bei einer Reihe von Leuten, die sich ums Internet kümmern, etwas Erstaunen hervorgerufen, weil, wie du ja vorhin auch schon anhand deines eigenen DSL-Anschlusses erzählt hast, es wird ja bezahlt, es wird auch an beiden Enden bezahlt. Das heißt, Yahoo und Google zahlen für ihren Zugang zum Internet, vielleicht nicht an AT&T, weil sie andere Provider haben, und auf der anderen Seite zahlen ja auch die Benutzer für einen Zugang zum Internet. Und was Sorge bereitet, ist, dass solche zusätzlichen Forderungen ein altes Prinzip des Internet in Frage stellen, nämlich dass in dem Moment, wo ich einen Zugang zum Internet mir besorge, in einer gewissen Qualität, ich zu jedem anderen, der die gleiche oder eine bessere Qualität hat, in dieser Qualität eine Verbindung übers oder erwarten kann, übers Internet da eine Verbindung aufzubauen zu diesem anderen und nicht noch zwischendurch fragen muss, ja, ist da vielleicht jetzt eine Hochgeschwindigkeitsleitung von AT&T zwischengeschaltet? Muss ich da nochmal extra zahlen? Und ähnliche Dinge. Ein weiteres Risiko, was damit verbunden ist, ist, dass ein Provider sagt, naja, ich schaue mir mal an, welche Pakete es sind. Also so normale Datenpakete, E-Mail und so weiter, die transportiere ich weiter so wie bisher. Aber wenn jetzt ein Voice-over-IP-Paket vorbeikommt, ja, da hätte ich gern doch noch mal was, denn Voice-over-IP macht meine eigenen Telefoniekonkurrenz und das kann ich mir nicht so ohne weiteres bieten lassen.
Das hat auch Vodafone wohl vor. Irgendwie habe ich das gelesen.
Ja, es gibt jetzt Leute, die sagen, das würde, wenn es denn wirklich durchkäme, und das hat auch meine vollste Sympathie, wenn es durchkäme, hätte es höchstwahrscheinlich zur Folge, dass das Internet nicht mehr das ist, was es mal war und dass es vor allen Dingen nicht mehr geeignet ist für irgendwelche Innovationen. Denn wenn ich für jeden neuen Dienst, den ich aufsetze, Angst haben muss, dass irgendwo ein Provider aufsteht und sagt, nein, nicht mit mir, ich den nicht mehr frei von End zu End testen könnte, indem ich sage, okay, hier ist die Ziel-IP-Adresse und von meiner IP-Adresse schicke ich es da mit TCP, mit UDP oder mit was auch immer hin, sondern der Provider sagen kann, nein, also Moment, was für ein Type of Service, welche Ports willst du benutzen und so weiter und anfängt zu filtern, dann denke ich, bekommt das Internet ein großes Problem.
Oder jeder Port extra kostet oder verschieden kostet. Der 80er ist dann vielleicht frei für alles und alles, was Spezialports sind, die kosten dann extra Geld, wenn die geöffnet werden dafür.
Was immer es sein soll. Das Prinzip, was eigentlich hinter der Forderung nach Internetneutralität steht, ist das, dass man sagt, es geht dem Provider nichts an, wie die Pakete aussehen, die kommen. Er sollte nicht diskriminierend und auf Basis der Service Level Agreements, die er mit seinem Kunden hat, diese Pakete dann auch transportieren.
Ich glaube, es sieht aber so einigermaßen gut aus, denn die ersten Gesetze, die in Amerika verkündet wurden, sind für den Konsumenten. Das heißt, die Provider haben da irgendwie verloren. Das habe ich wenigstens mitgekriegt.
Also ich würde sagen, die Kuh ist noch nicht vom Eis da. Ich glaube auch nicht, dass es allein über Regulierung zu machen ist. Es muss irgendwie eine Balance geben zwischen, ja sicher, Regulierung und Gesetzgebung, aber es muss auch ein Markt vorhanden sein, wo die Provider im Wettbewerb stehen und auch zu spüren kriegen, wenn sie sich nicht an die Spielregeln des Internet halten, dass die Leute zu denen überlaufen, die sich dran halten. Und diese Mischung aus Markt und Gesetzgebung müsste es eigentlich richten.
Ja, das wäre also so eine Blacklist, die wäre wahrscheinlich da gut.
Ich habe dazu auch mal eine Geschichte, und zwar, das geht jetzt hier um Geld, aber es gibt ja schon seit längerer Zeit Probleme, das habe ich selbst getestet, dass eine Flatrate im UMTS oder HSDSP oder was auch immer, dass wenn ich dort Bilder übertrage, dass diese Bilder nochmal komprimiert werden und in der Qualität deutlich schlechter ankommen, als ich sie abgeschickt habe. Da wird doch etwas Ähnliches gemacht, indem man meine Originaldaten verfälscht, um ein geringeres Datenvolumen übertragen zu müssen, obwohl ich eine Flatrate habe.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein Provider komprimiert.
Definitiv. Wir haben es überprüft.
Also sagen wir, du schickst 500 Kilobyte weg.
Ich schicke ein Bild weg, ein JPEG oder so.
Ja. Ein Megabyte.
Ja.
Wo soll das komprimiert werden oder nochmal verschlechtert werden?
Wo, weiß ich nicht. Ich weiß auf jeden Fall nur, wenn das ankommt, dann ist es kleiner und es ist in der Qualität deutlich schlechter. Oder es ist sogar wieder aufgeblasen, aber in der Qualität schlechter. Das ist also dann noch der perfide dabei. Ich denke, für uns ist das mal ein Thema. Ich wollte nur mal hören, ob da vielleicht auch schon irgendwas bekannt ist in dieser Richtung.
Wer macht sich denn diese Arbeit?
Ja, ich kann es mir gar nicht vorstellen, wie das technisch gehen soll, weil wenn es nicht direkt an der Quelle oder am Ziel passiert, woher das Paket dazwischen läuft, weiß kein Provider. Das heißt, es kann vom Routing her sein, dass ein Paket daher läuft, eins daher. Also müsste ein Heidenaufwand betrieben werden bei den Providern, und zwar wenn dann in den Verteilpunkten, um erstens rauszukriegen, es ist ein Bild, und zweitens rauszukriegen, tatsächlich dafür zu sorgen, dass alle Pakete da durchlaufen. Man kann ja nicht ein Paket dann einfach entkommen lassen, dann ist das ganze Bild kaputt. Ich kann es mir nicht vorstellen, tut mir leid. Oberhalb der TCP-Ebene erfolgen. Da sind die Provider, müssten die einen ziemlichen Aufwand betreiben, wenn sie da was machen wollen.
Wir haben es getestet, ich bin auch noch dabei. Wir werden sicherlich ein Thema draus machen.
Mit wem? Was waren die Endstellen?
Das ging über E-Plus-Netz. Da haben wir die Sachen festgestellt.
Zwischen zwei unverdächtigen Endpunkten.
Ja, eigene.
Achso, das kann ja natürlich sein, dass bei E-Plus da was passiert.
Kann durchaus sein, ja.
Irgendwo, genau. wenn das über die Telefonen...
Ja, das ging also von einem Mobiltelefon, welches als Modem für ein Notebook gedient hat, zu einem Festnetz-DSL-Anschluss.
Okay, da haben wir demnächst ein schönes Thema, wenn das tatsächlich stimmt. Und das scheint es ja doch zu prüfen. Dann haben wir was zu berichten.
Also das ist eine Geschichte, die ist mir vollkommen neu. Und die ist, wie gesagt, auch eine, wo es nur ganz wenig Gelegenheit im Internet gäbe, sowas zu machen, nämlich genau an den Endpunkten. Ja, ja.
Das wäre also dann dieser Provider zum Beispiel.
So, also die Kuh ist noch nicht vom Eis, haben wir gehört. Das Thema Netzneutralität wird uns wahrscheinlich noch längere Zeit begleiten. Und ich hoffe, es geht für uns alle besonders positiv aus. Vielen Dank, Klaus Birkenbiel.
Bitteschön.
Ein Praxistipp, und zwar... Glauben wir ja, dass man für alles ein Programm braucht.
Wir nicht, du.
Ja, nein, ich auch nicht mehr so besonders. Und mich hat es dann doch schon gewundert, als ich eine Audio-CD mir machen wollte aus MP3-Files, weil nicht jeder das den MP3 lesen konnte, wollte ich so von unserer Sendung ein Audio-File machen. Da habe ich gedacht, wie machst du das überhaupt? Ja, dann muss man das in Audio-Dingsbums und so weiter. Und dann gab es eine ganz einfache Sache, die hat mir der Manfred Gläuber dann am Telefon erzählt. Sagt er, mach doch ganz einfach, leg die CD ein, die du bespielen willst, und dann kopierst du einfach das, was du da drauf haben willst, und dann machst du Drag und Drop und schiebst sie dann da drauf, und dann sagst du rechte Maustaste und dann geht da ein Fenster auf und da steht dann Brennen bei XP zumindest.
Genauso wie man von einem Ordner eine Datei in einen anderen verschiebt, indem man sie anpackt und rüberzieht, genauso macht man es auch auf die CD.
Und ich habe gedacht, da musst du mindestens Nero haben dafür, und da werden viele Leute wahrscheinlich genauso denken, die sagen, du brauchst da ein Brennprogramm dafür, um das hinzukriegen, aber es geht natürlich alleine mit dem Betriebssystem. So gibt es noch viele andere Sachen. Auch braucht man nicht unbedingt ein FTP-Programm. Das kann man auch alles mit dem Betriebssystem machen, indem man einfach die richtige Eingabe macht. Und wollten wir einfach nur mal so ein bisschen so dazwischen mischen.
Finde ich ja gut. Ich meine, sowas gerät in Vergessenheit. Mhm. Und wenn so Programme angeboten werden, dann denkt man ja, wenn es die gibt, dann kann Windows das nicht von sich aus. Ist aber falsch.
Also ich kenne noch die Zeit, als ich in der Mittelwelle und in der Kurzwelle herumgespielt habe, da kamen da plötzlich so komische Sendungen, da hieß es dann 5, 9, 5, 5, 8, 9, 9, und dann erfuhr ich dann irgendwie, ja, das sind die Mitteilungen, die gehen an die Agenten, und zwar ist das sogenannte Zahlenradio. Und Zahlenradio, man wundert sich da vielleicht ein bisschen, ist heute noch das Hobby von, naja, von einigen in Deutschland. Und wir sind verbunden per Telefon mit The Kopf of the Scene, also mit dem Kopf von der Zahlenradio-Szene. Und Herr Jochen Schäfer, Sie haben einiges gesammelt und Sie beschäftigen sich da, ja, hobbymäßig damit.
Das ist richtig, und heute nicht nur hobbymäßig damit, sondern, wie Sie gerade eben hören, auch ganz öffentlich. Dazu möchte ich zunächst mal ein bisschen was richtigstellen. Ich bin also nicht der Kopf der gesamten Zahlensender-Szene, denn wir sind ja weltweit aktiv, nicht nur in Deutschland.
Wie viel sind das denn so ungefähr? Haben Sie da so einen Überblick?
700 etwa.
Oi, doch.
700 weltweit sind wir in etwa.
Und in Deutschland?
In Deutschland sind wir, sagen wir mal, so um die
50.
Oh, das lässt sich schlecht schätzen. Also 50. In der deutschen Branche haben wir so 20 und 20. mehr, Tendenz steigend. Es sind aber insgesamt wesentlich mehr als nur 20.
Gut, jetzt wollen wir mal was hören.
Kein Problem. 15, 16. So, wenn wir schon gerade bei der Geschichte sind, dann wollen wir auch gleich dabei bleiben. Es ist ja so spannend. Und hier kommt also nun ein Sender. Der war aktiv bis 1997 in veränderter Version. Ein deutscher Sender.
BND, oder?
Nein, nicht BND. Den kann ich aber auch gerne vorführen.
Nö, jetzt erstmal spielen Sie einfach mal was vor.
Jetzt erstmal das andere. Dieser deutsche Sender ist von einem Standort in Polen gesendet worden. Und dieser Sender kündigt seine Ausstrahlungen an durch eine Spieluhr.
Aha.
Und zwar spielt diese Spieluhr Swedish Rhapsody, so nennen wir es, das ist die schwedische Rhapsodie. Wenn Sie die Melodie gleich hören,
ja, ich glaub,
Sie
das
und natürlich auch liebe Hörerinnen und Hörer, werden Sie es sofort erkennen. Wir in Deutschland nennen das Ding das Schwedenmädel. Es ist von einem schwedischen Komponisten gemacht worden.
So, wir wollen es jetzt hören.
Und wir hören es jetzt.
Ah. Das war aber jetzt keine Agentenmeldung, sondern es war nur der Einstieg.
So ist es. Das war also nur der Einstieg, und die Agentenmeldung folgt gleich. Es dauert nicht mehr lange.
Also Wolfgang Rudolph macht Andeutungen, als wolle er mit mir tanzen, oder wie?
Naja, ich meine...
Es geht los.
Achtung. Da war die 5, ich habe sie gehört. Herr Schäfer,
Wer hat sie nicht gehört?
Ja, das war die 5. So, hat man denn eigentlich jemals irgendwie mal so etwas entschlüsseln können, was da mitgeteilt wurde?
Nein, entschlüsselt haben wir nicht. Aber was es gibt, und zwar in ganz neuester Zeit gab es, muss ich sagen, einen Plaintext, der allerdings eher eine humoristische Einlage war. Und zwar von jenem Mossad-Sender, dem Sender des israelischen Geheimdienstes.
Der hat keine Zahlen gesendet, sondern der hat Buchstaben gesendet, ne?
Dieser israelische Geheimdienst hat nicht Zahlen gesendet, sondern hat Buchstaben gesendet.
Oder sendet er noch?
Und er sendet sie noch. Und eine Sache gab es am 14. März 2006. Und zwar, diese eine Sache war, wie schon gesagt, eine humoristische Einlage von diesem Sender. Dazu möchte ich sagen, dieser Sender kündigt also seine Ausstrahlungen nicht, wie wir es eben gehört haben, mit Zahlen an, sondern mit Buchstabengruppen. Und zwar ist das immer ein Call von 3 Buchstaben, beispielsweise Papa, Charlie, Delta oder so. Oder wie in diesem Fall Kilo, Papa, Alpha. Und dann hören Sie alle mal zu, was dann kommt. Und es ist nicht einfach, das herauszufinden, es ist aber möglich. Also, Kilo, Papa, Alpha. Moment. So, und es geht los. So, also, wir haben es gehört.
Good night habe ich hier
genau
gehört.
Genau, so ist es.
Ja, das ist, wenn man mit einem Funkamateur zu tun hat.
Da, der hört auch im Rauschen noch etwas.
Ja,
genau.
Ja, das war ja stark.
Ja,
mein lieber Freund, Herr Rudolf.
Hier. Das, Good night. Das war Mitte März 2006. Ein Ding, worüber wir natürlich alle sehr erstaunt waren. In der Mailingliste hat einer mal, wir kommunizieren ja auf Englisch, gesagt, the Mossad must have a good sense of humor.
Aha, ja.
Ja, das ist ja wohl anzunehmen.
Aber was interessiert denn eigentlich jetzt an diesem Hobby so besonders, wenn man da doch nichts entschlüsseln kann?
Das ist für mich ganz einfach gesagt, die Zusammenstellung aus Tönen, Buchstaben und Zahlen. Das hat mich also immer schon fasziniert. Dazu möchte ich sagen, es gibt natürlich auch gemorste Sender. Da haben wir in unserer deutschen Branche natürlich auch unsere Spezialisten. Und ich muss aber sagen, ich finde diese Dinge etwas langweilig. Also ich selber, das ist meine ganz persönliche Einstellung. Aber sie haben natürlich auch durchaus etwas Spannendes. Diese Regelmäßigkeit, in der die dann zu hören sind und mit unterschiedlichen Calls, das ist schon sehr interessant. Aber ich muss sagen, bei mir selber ist es weniger interessant, weil die Signale einfach gleich bleiben. Das ist ja immer nur so ein gemastertes Signal mit einem ID vorneweg und dann geht der Text los.
Es wird doch so sein, dass das Hobby immer schwieriger sein wird, weil wahrscheinlich diese Methoden, die werden doch verschwinden. Es gibt doch heute das Internet, das geht doch viel, viel einfacher und eleganter, ohne dass man da einen ganzen Sender bemüht.
Sagen wir mal so, es wird natürlich geringer. Der Sender, den wir eben gehabt haben zu Anfang mit der Spieluhr und diesem Geheimcode, der ist ja zum Beispiel schon seit längerem weg. Man kann allerdings dazu sagen, dass es einen Nachfolgesender gibt vom selben Standort in englischer Sprache. Der ist aber nicht so spannend gewesen. E23 war das. Der mit der Swedish Rhapsody, den nennen wir G2. Ja, und natürlich ist der BND weg, genau wie auch der Stasi-Sender weg ist. Und das ist ja klar, Stasi gibt's nicht mehr und BND hat also auch bis 1999 sogar noch gesendet, dann waren die auch weg. Es gibt aber eben immer noch Staaten, zu denen gehören, wie vorhin gehört, Israel, außerdem Kuba, Tschechien, Russland, China, Taiwan, Korea und einige ägyptische Sender gibt es noch. Und die wenden nach wie vor dieses sichere System der Zahlensender an. In unserer weltweiten Community haben wir natürlich da so einige Experimente gemacht. Das Signal ist dort schwächer zu hören. Oh, bei mir ist es aber stärker. Oh, and at my QTH, oh, that's very strong. Und so weiter. Nur mal so ein fiktives Beispiel. Und dadurch kann man natürlich so in etwa, ja.
Einkreisen, ne? Feldstärkemäßig.
Einkreisen, genau. Ja. Feldstärkemäßig einkreisen und dadurch natürlich auch so seine Vermutungen und Analysen anstellen.
Da muss man die Schnittmengen zusammenbringen und dann hat man vielleicht irgendwo was relativ Genaues.
Mhm. So war das bei BND und Stasi.
Ja, jetzt frage ich mich, jetzt sagen wir mal, ich wäre ein Agent und ich sitze da irgendwo und höre dieses 5 und 8 und 9 und so weiter. Was muss ich denn da haben? Ich muss da irgendeinen Code haben, damit ich das entschlüsseln kann.
So ist es.
Ganz und wie kommt der Code zu mir?
Der Code kommt durch den Sender. Das ist natürlich etwas, das kriegen wir gar nicht mit. Und gemeint ist jetzt nicht der Sender im Radio, sondern derjenige, der es sendet, die Botschaft sendet. Jener gibt in versteckter Form einen sogenannten Decode-Key bei. Und dieser Decode-Key besteht natürlich, möglichst unauffällig, auch wieder aus ein paar Ziffern. Oder bei den Buchstaben sind es an dem ein paar Buchstaben. Und dazu kommt, und das ist für jeden, auch für den Laien ersichtlich, in den meisten Fällen jedenfalls, kommt dazu ein Group-Count. Das heißt also die Anzahl der Gruppen. Sie haben es ja eben schon gesagt, wenn Sie da auf Kurzwelle oder Mittelwelle übrigens weniger als Kurzwelle da haben wir also mal dabei, geguckt haben, da wird Ihnen bestimmt auch der Begriff Gruppen oder Trennung untergekommen sein. Und wenn Sie mal nachgezählt haben, ich habe das schon in den 80ern gemacht, 1987 mit 15 Jahren ist mir das zum ersten Mal aufgegangen, wenn es dann heißt 5-0 Gruppen, dann kann man doch mal versuchen, die Botschaft abzuzählen, die dann in Fünfergruppen zu hören ist. Und man wird tatsächlich auf eine Botschaft von 50 Gruppen kommen. Das ist für jeden ersichtlich und hörbar.
Aber trotzdem kommt man nicht an den Inhalt.
Genau, trotzdem kommt man nicht an den Inhalt, weil wir den Decode-Key nicht kennen.
Vielen Dank, Herr Schäfer.
Bitte sehr.
Wir hoffen, dass das Hobby nicht ausstirbt, weil die Sender plötzlich weg sind. Mhm. Und es gibt vieles darüber zu berichten. Und wir werden das im Internet auch niederschreiben, wie man auch an Sie rankommt und wie man an diese Mailingliste herankommt, wo viel, viel Hintergrundinformationen dabei sind. Vielen Dank.
Bitte sehr. Tschüss.
Wenn man sich eine neue Tastatur kauft, dann ist das ja nun keine großartige Sache, aber bei manchen sind ja nun Bedienungsanleitungen dabei. Und wenn dann steht Kapitel 1, technische Einführung, und man guckt da mal rein, da stehen manchmal merkwürdige Sachen. Das fängt dann so an. Die Grenzschicht der Stafftastatur ist begrenzt, sodass das System Software die Maximalbiegbarkeit für die begrenzten gewissen Tastaturoperationen hat. Dies ist durchgeführt mit die hin- und rückfahrenden Blinkscode der Tastatur viel mehr als die amerikanischen Standardcodes für die Codes der Informationsstatus. Außerdem sind alle Tastentypmatik auf Erzeugen, ein Bearbeiten und anderes Code.
Ja.
Ist dir das klar, Wolfgang?
Ja, klar.
Das hast du alles verstanden?
Ja, klar.
Ich habe dann weiter im Kapitel 5 gefunden. Heimschieber. Was ist denn das?
Ein Heimschieber, weißt du nicht, was ein Heimschieber ist?
Nein.
Das ist, wenn jemanden abends nach Hause schiebt, der nicht, alleine nicht mehr gehen kann.
Jo, ich weiß, die zwei Hunde, der eine ist blind, der andere schiebt ihn über die Straße. Nein, das meine ich ja nicht, sondern das ist die Home-Taste.
Heimschieber, ja.
Oder zum äußersten Menü zurückkehren ist auch die Home-Taste. Oder Schieber aufwärts fortbewegen, das ist die Hochpfeiltaste.
Aber jetzt warte mal ab, wir hatten ja schon mal sowas im Computerclub schon mal, da gab es eine versteckte hochgestellt.
Ja.
Was war denn das? Eine versteckte hochgestellt.
Ich weiß es noch, ja.
Ja, und das ist bei der Tastatur, sind da hinten die kleinen Klötzchen da, die man da rausmachen kann, wenn man sie höher stellen will. Und das war die versteckte hochgestellt.
Mhm.
Also neu ist das nicht, was du da erzählst.
Ja, ganz neu ist es nicht. Aber wenn ich zum Beispiel in der Anleitung habe, die Taste Schnörkel aufwärts, dann weiß ich nur nicht unbedingt.
Schnörkel aufwärts.
Schnörkel aufwärts, ja. In der Mobile der Schnörkelfesselung ist die Erklärung dafür. Das Symbol zeigt den Pfeil nach oben. Also ich glaube, manche Bedienungsanleitung ist viel besser, wenn sie gar nicht da wäre. Denn
das scheint noch nicht mal eine Maschinenübersetzung zu sein. Das ist scheinbar doch noch schon eine Menschenübersetzung.
Da gehört schon ganz schön Intelligenz dazu, so einen Mist zu schreiben. Ja.
So, ich glaube, die Sendung ist schon wieder zu Ende. Ich bleibe beim BIP, aber ich sage nicht, ob es ein Bit oder ein Byte ist.
Ein BIP ist ja in Ordnung. Und dann BIP. Den Daumen hoch. Und
den Daumen hoch, zicke, zacke.
Das wechselt ab und zu mal mit deinem Zicke-Zacke und Ruckzuck und ja.
Das war Computer Club 2, das Technikmagazin mit Wolfgang Back und Wolfgang Rudolf. Technik: Manfred Kläuber. Produktion: Anja Arp. Eine Internetsendung von Media 01 Köln 2007.